Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht-Fußballshow hier auf Radio Okawelle. Zu Ausgabe 312 begrüßt euch wie immer Markus Hörster. Ja, und ich bin natürlich nicht alleine im Studio. Ich habe wieder einen tollen Gast, auch in dieser Ausgabe. Ein, ja, inzwischen Eintracht-Urgestein ist da. Robin Krause ist da und wird gleich Rede und Antwort stehen. Mein heutiger Gesprächspartner kam im Sommer 2021 vom damaligen Zweitliga-Aufsteiger FC Ingolstadt in die Löwenstadt. Mittelfeldakteur, früherer Vizekapitän. Zuletzt stand er seltener auf dem Platz gegen Münster. Am Wochenende durfte er aber zumindest gegen Ende wieder ran. Zum zweiten Mal ist er heute in Eintracht Intim zu Gast. Herzlich willkommen, Robin Krause. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Schönen guten Abend.
Und am Abend vor deinem Geburtstag. Das ist doch eine besondere Ehre. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, letztes Mal zugeschaltet, mitten in der Corona-Pandemie 2022, wenige Monate, nachdem du bei der Eintracht angefangen hast. Ich habe in das alte Interview nochmal reingeguckt, in die Fragen, und da ging es wirklich ganz viel so um die Corona-Zeit, wie war das mit den Geisterspielen und so weiter und so fort. Aber inzwischen fühlt sich das total lange her an, oder?
Ja, definitiv. Wir sind alle froh, dass wir die Zeiten dahingehend gut überstanden haben und jetzt, wie der Fußball jetzt läuft, mit vollen Stadien, mit guter Atmosphäre, ist natürlich viel, viel angenehmer, als das damals natürlich der Fall war.
Vorher schon mal in einem Radiostudio gewesen? Hast du schon Erfahrung in dem Metier?
Ja, ich war in Ingolstadt tatsächlich damals schon mal in einem Radiointerview und deswegen ist es nicht ganz Neuland, aber auch schon ein paar Jahre her.
Bist du selber denn Radiohörer oder Podcasthörer? Wie bist du da unterwegs?
Ja, alles mal. Also alles mal durchweg, ob das mal Radio ist. Podcast höre ich auch immer mal rein. Unser Mitspieler Tino Casali, der hat einen Podcast.
Ah ja.
Da höre ich ab und zu mal rein. Ja, und ansonsten alles querbeet. Ja.
Okay, dann muss ich da auch unbedingt mal reinhören. Genau, sprechen wir eben über die aktuellste Entwicklung. Und wir blicken zurück aufs vergangene Wochenende. Immerhin ein Punkt konntet ihr aus Münster mitnehmen. Für die Mission Klassenerhalt wären natürlich zwei mehr Punkte schön gewesen. Ein Dreier ist da natürlich immer hilfreicher als ein Punkt. Das ist natürlich logisch. Aber die Partie, die ging ja nach 8 Sekunden schon mal gut los. Ne? Treffer von Richmond Tachi und das war ja sein erster Treffer auch für die Löwen. Das war, glaube ich, überraschend, oder? Gerade so schnell. Ich glaube, ist der zweitschnellste Treffer der Liga-Geschichte in der zweiten Liga.
Ja, es war auch irgendwie so ein bisschen seltsam. Ich habe ja den Bankplatz gehabt am Wochenende und dann haben wir uns so hingesetzt, haben uns das mal sortiert, wie man das immer so macht. Und auf einmal gucke ich aufs Spielfeld und dann steht Richie vom Tor und muss nur den Ball reinschieben und macht das auch. Sensationell, freut mich auch für ihn. Natürlich ist es immer nicht so einfach als Stürmer, wenn du eine ganze Zeit lang nicht triffst. Deswegen freut es mich ungemein für ihn. Er arbeitet hart und ja. Toll, dass er das gemacht hat, das Tor am Wochenende.
Ja, auf jeden Fall super und das wird bestimmt in Erinnerung bleiben. Die Freude hielt allerdings nicht ganz so lange an, nur ungefähr 3 Minuten. Dann gab es einen Foul-Elfmeter für die Münsteraner. Marc Lorenz verwandelte den dann erfolgreich und dann stand es 1:1 bis auch zum Ende. Da konnte keine der Mannschaften noch was dran drehen. Auch in der zweiten Hälfte eher wenige Highlights, deswegen eben auch das Endergebnis unentschieden. Woran lag das aus deiner Sicht?
Ja, im Endeffekt, wenn man sich beide Halbzeiten anschaut oder das ganze Spiel, geht das schon in Ordnung. Fakt ist, der Start war sensationell ins Spiel. Genauso, ja, muss man dann auch ehrlich sagen, und Polti wird mir das auch verzeihen, genauso blöd war dann auch der Elfmeter, dass wir uns da ein bisschen blöd angestellt haben. Einfach, wenn du natürlich so früh in Führung gehst, willst du das natürlich so lange wie möglich halten. Umso länger so ein Ergebnis hält, umso schwerer wird es auch für den Gegner dann vielleicht noch was zu machen. Und du findest mehr Räume, wie auch immer, man kennt das im Fußball. Das ist natürlich immer nichtig, wenn du nach 3 Minuten dann schon wieder einen Ausgleich bekommst. Und ich glaube, wir hatten dann auf beiden Seiten ja, Strafraumsituationen, Chancen. Wenn ich überlege, Torben, den einen hat er überragend gegen Fridtjonsson. Ich glaube, der Kopfball von Janne ist dann Latte Pfosten von der Linie gekratzt. Ich glaube, das waren so die zwei Hochkaräter auf beiden Seiten. Deswegen ja, am Ende einfach dann, ja, vielleicht auch ein bisschen zu wenig, aber das 1-1 ja, nehmen wir dann auch mit. Weil ich glaube, am Ende hatten sie dann auch noch ein, zwei Kontersituationen, wo wir sehr, sehr gut verteidigen noch. Von daher, ja. Ist es so zustande gekommen.
Wir rufen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer auch immer auf, Fragen zu schicken. Und Dominik, der schreibt auf Instagram, was hat denn gefehlt am Wochenende? Kann man das irgendwie definieren?
Ich weiß es nicht, ob man das genau definieren kann. Vielleicht um es einfach zu halten, das zweite Tor. Ganz einfach, wir haben es gut verteidigt. Wir haben in vielen Situationen auch noch einen Fuß davor bekommen. Und das haben sie aber auch gemacht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, 4, 5, 6 gute Abschlusssituationen, die sie blocken, wo sie sich reinschmeißen, was sie dann auch gut gemacht haben. Von daher am Ende auch ein bisschen das Quäntchen Glück in der Situation, wo ich gerade beschrieben habe. Ansonsten ist es schwer zu sagen, direkt jetzt einen Grund dafür zu sehen, aber definitiv dann natürlich das zweite Tor mal in der 3 Punkte zu holen.
Ist ja auch direkter Konkurrent, wenn man auf die Tabelle guckt, ne? Und von daher auch irgendwie erklärbar, dass es dann relativ ausgeglichen ausging, genau. Aber dann vielleicht bei der nächsten Partie wird es dann wieder erfolgreicher. Ja, wenig erfolgreich war natürlich das Heimspiel gegen Hertha BSC. Ich war auch im Stadion 1:5. Das ist natürlich für jede Mannschaft irgendwie bitter. Wie seid ihr damit umgegangen nach dem Spiel? Wie war die Stimmung dann nach dem Spiel?
Ja, ich glaube, da braucht man niemanden erzählen, dass die Stimmung bescheiden war. Ich glaube, wir haben da auch verschiedene Reaktionen bekommen, die auch dahingehend auch in Ordnung sind, die man zumindest verstehen kann, den Unmut auch der Fans oder der Leute dann auch vielleicht auch mal schlucken zu müssen, solange das sachlich bleibt, das ist auch immer wichtig. Ich glaube, wir haben das gut aufgearbeitet, das Spiel, das hat man jetzt auch gesehen. Das Spiel war alles andere als gut. Ja, wir haben jetzt schon einen Schritt nach vorne gemacht, auch was die Leistung angeht. Klar ist das jetzt so, wenn du unten drin stehst, ja, egal wie der Gegner dann heißt, in der zweiten Liga gibt es keine einfachen Gegner oder keine einfachen Spiele. Und da erwartet man dann vielleicht manchmal, ich weiß nicht, ob zu viel, aber man kann dann keinen Hurra-Fußball erwarten, zwingend. Von daher war es dann meiner Meinung nach schon eine Leistungssteigerung. Klar, aber es ist auch nicht schwer, wenn du 5:1 verlierst, dass du dann dich schon ein bisschen zusammenreißen musst und dann nochmal den Punkt dann auch mitgenommen hast jetzt.
Aber der Druck, der nimmt ja wahrscheinlich auch mehr und mehr zu, ne? Wie ist das bei euch in der Mannschaft?
Ach, ich weiß nicht mal. Ich tue mich immer mit Druck schwierig im Fußball. Am Ende ist es unser Hobby, was wir irgendwie ausüben können. Mhm. Natürlich ist das immer gekoppelt, nicht einfach mal bolzen mit Freunden. Ne? Es ist natürlich ein bisschen was dahinter und ein bisschen mehr dahinter, wenn man gerade auch hier in Braunschweig sieht, was für ein Verein, was für eine Tradition daran hängt, das ist klar. Aber ich glaube, wir sollten uns keinen Druck machen oder ich glaube, es sollte auch keinen Druck da herrschen. Am Ende sollten wir mit Spaß, mit Freude auf den Platz gehen und am Ende auch mit dem Gedanken, dass wir nur was gewinnen können und nichts verlieren. Und vielleicht geht uns das im Moment so ein bisschen ab, dass wir uns vielleicht im Kopf manchmal wirklich zu viele Gedanken über andere Sachen machen, sondern vielleicht einfach mehr bei dem bleiben sollten, was uns stark macht, was wir auch dieses Jahr schon gezeigt haben, was uns stark gemacht hat. Und dann bin ich mir auch sicher, dann unabhängig davon, wie die Gegner in den nächsten Wochen heißen, werden wir da auch Erfolgserlebnisse sammeln können.
Du hast Reaktionen der Fans schon angesprochen. Du bist selber zum Beispiel nicht mehr bei Instagram unterwegs, aber liest du Kommentare in den sozialen Medien oder unter irgendwelchen Newsartikeln im Netz? Wie machst du das?
Nein, ich halte mich da relativ raus. Deswegen habe ich es damals auch bewusst gemacht, weil es da auch einfach Sachen gab, die ich nicht lesen wollte. Und ich lese immer mal hier und mal da, mal in der Zeitung nach, ich höre mal Radio, wie gesagt. Aber ich versuche mich da weitestgehend von zu lösen, weil man kennt das auch, es gibt dann immer viele Leute draußen, die haben in diesen Situationen, obwohl sie in einer gewissen Art und Weise eine Verbindung zum Verein haben, ob das als Fan ist, ob das auch als Nachrichtenportal ist oder wie auch immer, wünschen sie dir nicht immer nur das Beste. Und das ist leider so in den Situationen, in den Phasen, und da musst du auch mit klarkommen. Aber deswegen versuche ich mich davon auch zu lösen, weil am Ende dieses Negative und diesen negativen Mindset-Strom möchte ich dann einfach nicht folgen, weil ich eigentlich immer ein Mensch bin, der positiv denkt, unabhängig davon, dass es auch mal Gegenwind gibt. Aber deswegen versuche ich mich davon schon zu lösen.
Beim Hertha-Spiel konnte man beobachten, da sind einige Fans frühzeitig auch aus dem Stadion gegangen. Du warst ja auf der Bank bei dem Spiel. Aber nimmt man das als Spieler wahr, wenn die Leute dann schon aus dem Stadion gehen?
Ja, wenn man auf der Bank sitzt, nimmt man da natürlich nochmal andere Sachen mehr wahr, als wenn du auf dem Feld stehst. Ne? Aber am Ende auch dafür muss man Verständnis haben. Ich meine, klar, die Leute haben dann auch gewisse Ansprüche. Es ist auch komplett richtig, dass sie dann auch unsere Heimspiele, die ja auch sonst in einer gewissen Art und Weise auch schon unsere Stärke waren, wenn du dann nicht natürlich so präsentierst, dann ist das komplett verständlich, dass die Leute dann auch sagen, ja, jetzt mal doof gesagt, ich habe die Schnauze voll und ich gehe jetzt mal lieber eine Viertelstunde eher nach Hause, 10 Minuten, hier passiert eh nichts mehr und dann schaffe ich die nächste Bahn oder gehe dem Stau mal ein bisschen eher. Dafür habe ich auch dann Verständnis. Klar, es ist als Spieler nie schön, weil man sich das anders wünscht oder anders gewünscht hätte, aber es ist dann halt so.
Und dann hat man wahrscheinlich das 1 vom 1:5 verpasst.
Ja, das kann sein. Vielleicht auch noch. Das 1:4 war ja auch relativ spät.
Ja, das stimmt. Beides.
Das kann sein. Aber ob man sich dann hinten raus darüber ärgert, das weiß ich nicht. Ich glaube, da ist der Frust über andere Sachen deutlich stärker.
Ja, wie wir schon gesagt haben, ihr seid mitten im Abstiegskampf. Ulm und auch euer baldiger Gegner Regensburg, die konnten beide am vergangenen Wochenende 3 Punkte aufs Konto laden sozusagen. Macht das so ein bisschen bisschen Angst, dass die von hinten verfolgen. Irgendwann kann es ja sein, dass ihr dann doch bedauerlicherweise dann vielleicht auf den 17. wieder abrutscht.
Angst macht das nicht. Also mir macht das keine Angst. Ich glaube, Stand jetzt, wenn sie in Ulm anrufen oder in Regensburg, würden die sich den Platz wünschen, den wir jetzt haben. Also nichtsdestotrotz, dass es Abstiegskampf ist. Aber was ich damit sagen will, dass wir es in der eigenen Hand haben, was passiert am Ende der Saison, wie es ausgeht. Und ich glaube, dass die beiden das auch gerne hätten. Mhm. Von daher macht mir das keine Angst. Wie gesagt, am Ende kommt es eh nur auf uns drauf an. Wenn du alle Spiele verlierst, dann hast du auch nichts verdient. Das ist so. Wenn du am Ende alle Spiele gewinnst, dann hast du das größtmögliche verdient. So ist das im Fußball, in unserem Sport. Und deswegen sehe ich da eher so als Chance zu sehen für uns, etwas zu erreichen, was wir letztes Jahr schon geschafft haben, wo auch zu einem früheren Zeitpunkt jeder uns abgeschrieben hat, selbst im eigenen Umfeld. Und ich glaube, wir sollten da wieder jetzt den Kopf hoch machen, Brust raus und nach vorne gucken. Nicht an das denken, was war, sondern einfach mit Vollgas in die nächsten Spiele gehen.
Ihr macht es auf jeden Fall immer spannend.
Ja, ich hätte es auch gerne mal ein bisschen entspannter. Irgendwie mal eine Saison, wo man vielleicht schon mal 3-4 Spieltage vor Schluss irgendwo steht, wo es vielleicht dann nicht mehr so spannend ist. Aber am Ende ist das ja auch der Fußball, diese Emotionen, die das irgendwo ausmachen.
In Münster warst du ja gegen Ende dann wieder auf dem Feld. 16 Minuten hast du ungefähr gespielt, glaube ich. Davor 5 Partien nicht im Kader gewesen. Woran lag das, dass du nicht aufgestellt wurdest?
Ja, ich war ja schon 1-2 Mal noch im Kader, aber hab nicht auf dem Platz stehen dürfen. Ja, es gibt einfach im Fußball, es ist ein Mannschaftssport und ich bin mittlerweile lang genug dabei. Es gibt Situationen, da musst du einfach auch dann drüber stehen, musst du stark sein, dann entscheidet der Trainer vielleicht mal anders. Dann gibt es gewisse Umstände, die einfach dazu führen, dass du taktikbedingt, positionsbedingt, wie auch immer, vielleicht auch dann mal leistungsbedingt, was dann auch so ist, vielleicht mal nicht im Kader bist. Und dann musst du nicht den Sand in den Kopf stecken. Den Kopf in den Sand so, sondern einfach weitermachen. Und gut ist, irgendwann kommt die Chance wieder. Und an der arbeite ich. Jetzt habe ich die Minuten bekommen und ich arbeite weiter daran, dass es vielleicht noch ein paar mehr wird, natürlich dieses Jahr, weil ich versuche der Mannschaft natürlich immer zu helfen. Und ich denke, dass wir so auch, wenn wir alle so denken und wenn wir alle auch an einen Strang ziehen, auch das Ziel erreichen.
Wie läuft für dich die Zusammenarbeit mit Daniel Scherning? Wie kommst du mit ihm klar als Trainer?
Ja, unglaublich gut. Also wie gesagt, ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt Groll hatte in den letzten Wochen. Natürlich enttäuscht das, wenn man der Mannschaft nicht helfen kann auf dem Platz oder im Kader, wenn man nicht den Einfluss geben kann. Das ist klar, aber wir haben in Paderborn damals schon zusammenarbeiten dürfen. Da war mein Co-Trainer. Von daher unsere ganze unsere Umgangsweise, unsere Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir miteinander klarkommen, wie ich auch Tipps von ihm bekomme. Und wenn er auch mal die Kaderentscheidung dann begründet, dann ist das sehr respektvoll und das schätze ich sehr an ihm.
Was hältst du davon, wenn ja gerade in solchen Situationen dann oft die Trainerfrage gestellt wird und der Trainer in Frage gestellt wird? Was hältst du davon?
Auch dafür bin ich lang genug dabei. Das ist ganz normal. Ja. Also das habe ich mittlerweile auch schon oft genug mitgemacht und ich glaube, das weiß der Trainer genauso gut. Am Ende wirst du immer an Ergebnissen gemessen. Und da gibt es da natürlich auch mal Diskussionen, wenn es da mal nicht so gut läuft. Und am Ende bin ich trotzdem froh, dass der Verein sich dazu entschieden hat und dass Daniel weiterhin Untertrainer sein darf.
Genau, also deine Hoffnung auf jeden Fall, wieder mehr eingesetzt zu werden. Jetzt in den nächsten 7 Partien sind das, glaube ich, noch bis zum Saisonende. Was kannst du persönlich dazu beitragen, dass es klappt mit dem Klassenerhalt? Was würdest du sagen?
Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, was er erwarten kann. Und das ist auf jeden Fall, das habe ich in den letzten Jahren, glaube ich, oft genug gezeigt, dass ich alles für meine Farben gebe, Gas gebe, der Versuch der Mannschaft zu helfen, über Emotionen, über Lautstärke auch, über das Pushen, über positive Energie. Und nichtsdestotrotz, gerade einen Ball kann ich auch noch spielen und das klappt auch. Von daher, nein, ich glaube einfach diese Emotionalität und diese positive, diese Energie, das ist, glaube ich, das, was ich der Mannschaft versuche immer mitzugeben. Aber habe ich auch in den Tagen und in den Wochen, wo ich jetzt nicht im Kader war, und ich glaube, dass uns das, wie gesagt, auch im ganzen Team auch zum Klassenerhalt führen wird.
Genau, ich habe gehört, in Münster auch von der Bank angefeuert, Anweisungen gegeben. Ne? Das tut den jüngeren Spielern wahrscheinlich auch gut, wenn der Erfahrene, du bist einer der Dienstältesten in der Mannschaft, dann auch so einen übergeordneten Blick hat auf so eine Partie, oder?
Ja, ich glaube einfach, dass die Jungs mich auch mittlerweile kennen, dass sie genau wissen, dass ich auch nicht mehr, manchmal nicht mehr alle habe, wenn ich dann auch mal so emotional bin oder so. Aber ich glaube einfach, den Jungs, wenn man auf dem Feld steht und draußen ist einer, der einmal anschreit, positiv gesehen, auch mal negativ, aber auch mal positiv, meistens positiv gesehen, dann tut einem das schon mal ganz gut, ne? Also auch mal einen Push zu geben, ob das in einem Laufduell ist, ob das in einer Situation ist. Ich glaube, dass einem das dann manchmal schon noch ein bisschen motiviert. Zumindest hoffe ich das oder habe das Gefühl, dass es mir zumindest als Persönlichkeit so geht.
Wie wichtig ist ein Teamgeist, würdest du sagen, für den Gesamterfolg in so einer Saison? Wie wichtig ist das für dich?
Ja, extrem wichtig. Es ist ein Mannschaftssport. Das beschreibt es, glaube ich, schon. Also als Mannschaft musst du funktionieren. Du musst den Glauben haben, deine Ziele erreichen zu können, daran auch gemeinsam arbeiten. Ohne das geht es nicht. Ich glaube, jede Top-Mannschaft oder jede Mannschaft, die irgendetwas erreicht, unabhängig davon, ob es eine Meisterschaft, einen Aufstieg, einen Pokalsieg oder einen Klassenerhalt ist, ist dann eine Mannschaft, die an das glaubt. Und ich glaube, das ist das mit das Wichtigste im Sport.
Was macht ihr dafür als Mannschaft, dass ihr ja vielleicht auch zusammenschweißt und als Einheit funktioniert? Gibt es da bestimmte Maßnahmen, die ihr immer mal wieder macht?
Ja, es gibt ab und zu mal, dass wir mal was essen natürlich in der Kabine, dass wir mal Essen bestellen oder dass wir auch mal, es gibt einige Gruppen, die gemeinsam auch mehrfach die Woche dann zusammen Mittagessen gehen. Da ist natürlich nicht jeder dabei, das hat man selten in der Mannschaft. Aber prinzipiell gibt es schon Sachen, die wir dann auch versuchen, unabhängig davon, auch außerhalb vom Fußball mal umzusetzen oder außerhalb der Kabine. Und ja.
Also auch privat mal irgendwas. Mit wem machst du privat auch mal was zusammen?
Es ist immer ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt hier und da mal ein paar Jungs, mit denen man mal zusammensetzt, aber ist jetzt auch nicht so oft der Fall quasi bei mir, dass ich jetzt extrem oft mit irgendwelchen Jungs dann zusammen bin. Außerhalb, ich glaube, bei mir ist es manchmal so, man hat in der Kabine immer sehr, sehr viel Kontakt, man redet sehr, sehr viel miteinander, man hat dann auch dort den Austausch. Und ich bin dann eher so auch mal, der sich im Privaten ein bisschen zurückzieht, andere Freunde dann auch hat, mit denen er dann auch mal nicht nur über Fußball redet, wie auch immer. Aber ich glaube, das gehört auch einfach dazu.
Du hast ja zwei Kinder, ne? Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, dein großer Sohn, der ist auch schon fußballerisch unterwegs und ja, tritt in deinen Fußstapfen schon ein bisschen.
Ja, klar. Ist natürlich als Junge besonders und auch als Vater dann, wenn er das alles so miterleben kann. Er ist jedes Spiel beim Heimspiel dabei, ist auch ab und zu mal in der Kabine mit dabei, hier und da. Er lebt das komplett. Ich bin echt stolz darauf, dass er das so teilt. Eintracht sowieso. Vorhin, wo ich mit dir durchgegangen bin, die Kurve singt, das läuft bei uns auch immer, sagt meine Frau, wenn sie auf dem Weg von zu Hause ins Stadion fahren zum Spieltag. Das sind alles so diese Lieder, die kennt er auch alle in- und auswendig. Und ja, ich bin stolz darauf, dass er jetzt auch mit seinen 6 Jahren da auch schon gegen Ball kickt und das auch gar nicht so schlecht macht, muss ich sagen. Da bin ich schon stolz.
Auch schon im Verein oder eher mit dir zusammen?
Ja, ja, na, mit mir auf jeden Fall auch. Manchmal ist es sogar so, dass ich ein bisschen bremsen muss, wenn ich vom Training komme und dann kaputt bin. Aber er spielt im Verein, er spielt in Wenden, beim FC Wenden dort in der F-Jugend und ja, da bin ich auch ab und zu beim Training dabei, unterstütze die Jungs da auch ein bisschen und ihn dann auch und ja, das macht ihm extrem viel Spaß.
Ja, also dann irgendwann der Junior Krause dann vielleicht auch in der Profimannschaft von Eintracht. Hört er zu heute Abend oder ist er schon im Bett?
Normalerweise ist er schon im Bett. Ich habe ihn vorhin auch versucht ins Bett zu bringen, aber er war heute noch ein bisschen wach. Vielleicht ist er mit Mama noch im Radio, aber ich hoffe, dass er schon schläft, weil morgens wieder Kindergarten, sonst kommt er nicht aus dem Bett.
Ja, neben Aktivitäten mit Freunden und Familie, wie kannst du abschalten nach so einem Spiel am Wochenende zum Beispiel?
Oh, da eigentlich mehr oder weniger zu Hause. Da kommen meistens wirklich Freunde dann, die auch mit ins Stadion gehen. Die kommen dann mit zu uns und dann grillen wir, dann bestellen wir was zu essen, dann machen wir einfach eine entspannte Runde, gucken dann meistens noch danach, auch wenn es im Stadion schon war, gucken dann irgendwelche Fußballspiele, die noch da sind oder die Familie ist da, dann nutzen wir auch das. So kann ich am besten abschalten und ja, unter der Woche ist es dann immer mal so, wir haben jetzt seit geraumer Zeit im privaten Umfeld eine kleine Bowlingrunde, wo wir dann wirklich alle 2-3 Wochen mal einen Abend Bowling spielen gehen, einfach mal was anderes machen, den Kopf frei kriegen, entspannte Runden haben, wo du auch mal einen anderen Sport ausübst und wo du dann mal gemütlich zusammensitzt und was isst und wie gesagt nicht nur über Fußball sprichst.
Das stimmt, ein Ausgleich ist da immer gut. Ich habe gesehen, vor dem Münsterspiel, da war so ein kleiner Clip bei Instagram, wie ihr ins Stadion kommt und du hattest AirPods im Ohr. Hast du da Musik gehört oder welche Rolle spielt Musik für die Vorbereitung auf so ein Spiel?
Ja, ich höre natürlich, es macht ja mittlerweile, glaube ich, jeder, der da Musik hört oder sehr, sehr viele. Habe natürlich da auch meine Lieder, die ich höre. Unter anderem auch Erfolg ist kein Glück, das ist immer so das letzte Lied, genauso wenn ich aus dem Bus rauskomme in die Kabine, dann ist das immer so das Lied, weil es einfach so viel Wahrheit beinhaltet über das, was er da singt und ja, ich habe mir das irgendwann schon seit Jahren als so ein bisschen als Motto genommen, weil es extrem viel gibt und als Motivation nehme ich das gerne mit.
Gibt es in der Kabine dann auch Musik? Macht irgendwer dann den DJ?
Ja, klar, gibt es da auch Musik vorm Spiel. Die ist dann natürlich ein bisschen anders als nach dem Spiel, nach dem Sieg. Da ist die ein bisschen anders. Aber wir haben dann auch unsere Jungs, die dann, die dann für die musikalische Untermalung, sage ich jetzt mal, sorgen.
Ja, und wir haben auf Instagram, wie wir vor der Sendung rausgefunden haben, von deinem Kollegen Marcel, der ist, glaube ich, für was ist der zuständig?
Videoanalyse.
Der fragt, wie viele Stunden Fußballmanager spielst du?
Ah ja, das ist eine Leidenschaft, die ich mit ihm teile, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Da gibt es, glaube ich, in der Mannschaft nicht ganz so viele, die Fußballmanager spielen. Die meisten sind ja bei FIFA unterwegs oder bei FC jetzt, wie das heißt. Wir teilen uns da immer mal und tauschen uns aus über Fußballmanager. Auswärts bin ich da wirklich sehr aktiv. Wenn wir im Bus sitzen, dann ist der Laptop immer dabei, dann spiele ich sehr, sehr viel zu Hause, eher weniger. Wenn ich alleine zu Hause bin, dann natürlich auch schon mal, aber sonst zu Hause bleibt der Laptop eher weg. Aber ja, es ist dann schon eine geraume Zeit, die ich dann damit verbringe, auswärts spielen.
Was ist das für ein Spiel? Erklär mal kurz.
Ja, Football Manager, glaube ich, kennt jeder. Früher gab es noch den Klassiker von EA und jetzt ist das ein bisschen breiter gefächert aus England rübergekommen. Und ja, ich bin eher so der die Mannschaften, die jungen Talente fördert, okay, wie auch immer, danach Erfolg strebt, sage ich jetzt mal.
Also kann man da so ein bisschen den Berufswunsch nach der aktiven Karriere rauslesen aus diesem Hobby?
Ich weiß auf jeden Fall, dass ich gerne im Fußball bleiben würde, weil man verbringt so viel Zeit im Fußball jetzt schon. Ich weiß nicht, seit ich denken kann, war mein Wunsch, Fußballprofi zu werden. Den bin ich echt stolz auch ausführen zu dürfen. Wo der Weg jetzt genau danach hingeht, weiß ich noch nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Fußball einfach fesselt. Fußball ist einfach genial in seinen verschiedenen Facetten. Es wird immer verrückter, immer, kompakter auch und komplexer in seinen ganzen Anforderungsprofilen. Und auf jeden Fall würde ich gerne im Fußball bleiben. Wo genau, das weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, dass mir das dann, glaube ich, ganz gut liegen würde, irgendwo in einem Bereich dann in einem Verein oder auch drumherum zu arbeiten.
Genau, von der Zukunft spulen wir jetzt mal zurück in die Vergangenheit. 2. April 94, da wurdest du geboren in Rudolstadt in Thüringen. Wann hast du als Kind mal angefangen als Fußballer? Dein Sohn ist jetzt 6, hast du gesagt. Der spielt ja wahrscheinlich dann auch schon irgendwie 1-2 Jahre. Wann fing das bei dir mal an?
Ja, es war auch relativ früh, also bei mir war es dann auch so aus der Familie heraus. Mein Vater hat selber Fußball gespielt, dann bei uns im Ort quasi. Mein Cousin hat dann auch Fußball gespielt. Dadurch habe ich natürlich auch immer wieder gekickt, hatte viel Spaß am Fußballspielen. Es ging dann auch so mit 4, 5 los. Dann auch im Verein, meistens auch mit Älteren zusammengespielt, weil wenn man in einem kleinen Ort wohnt oder einem kleinen Dorf, dann ist natürlich die Mannschaftszugehörigkeit dann immer noch ein bisschen anders. Da hast du nicht 10, 12, 13 Kinder, die in deinem Alter sind. Dann spielst du erstmal am Anfang mit Älteren. Und es ging aber, wie gesagt, auch sehr, sehr früh los. Ja.
Von welchem Verein warst du Fan als Kind? Jena oder?
Nee, Jena tatsächlich nicht. Ich war sogar eher Fan damals von Rot-Weiß Erfurt, muss ich gestehen. Okay. Das war aber auch familiär bedingt, war auch oft in Erfurt im Stadion. Irgendwann war es dann so, so oder so, auch noch VfB Stuttgart-Fan. Die Sympathie trage ich bis heute noch. So ein Verein, für den ich auch sehr, sehr viel empfinde. Aber es war damals wirklich so, dass ich tatsächlich irgendwie so ein bisschen Erfurt-Fan war oder ein bisschen mehr sogar. Und dann irgendwann hat mich halt dieser Wunsch und dieser Traum, Fußballprofi zu werden, dahin getrieben, dass ich gesagt habe, hey, jetzt ganz egal, wo es hingeht. Und irgendwie ist es dann auch so, da muss ich auch ehrlich sagen, dass ich nach Jena gekommen bin und die Zeit dort so sehr genossen habe, dass ich dann wieder zurückgekommen bin und weil ich dem Verein einfach so, das glaubt man eigentlich gar nicht, aber bei Rivalitäten dann irgendwie so verbunden war und auch den Leuten so verbunden war und so dankbar war, bis heute auch noch bin, weil es einfach so ein toller Verein ist, für den ich jetzt natürlich auch im Nachhinein sehr, sehr viel Sympathien übrig habe. Und das ist einfach dann so geworden und so gekommen und
Ja, zarte 12 Jahre warst du alt. Da kamst du ins Jugendinternat von Carl Zeiss Jena. Wie war das damals für dich? Ist ja total jung noch und dann von der Familie getrennt lange Zeit. Wahrscheinlich am Wochenende. Nee, Wochenende waren wahrscheinlich Spiele. Ne? So oft hast du die Family dann gar nicht gesehen.
Und ja, am Anfang ging das ja noch. Am Anfang hast du ja noch, das war ja in der D-Jugend, da hast du noch regional gespielt. Das heißt, du hattest dann, früher war Klassiker Samstagmorgen um 10 Uhr gespielt und danach war Wochenende. Ne?
Okay.
Von daher ging das dann natürlich schon noch jede Woche. Meine Mutter hat mich dann auch immer einmal die Woche am Anfang besucht, weil es halt wirklich nicht einfach ist, wenn du von zu Hause weggehst bis 12, mehr oder weniger auf dich alleine gestellt. Natürlich hast du da im Internat deine Leute, deine Jungs auch, mit denen du dich umgibst, auch die Erzieher dann quasi, die dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber du brauchst schon ein dickes Fell dann auch in der Zeit. Ich glaube, dieses Thema, ja, ob das jetzt Mobbing oder was auch immer ist, das spielt auch auf Internat eine große Rolle, wo du dann dich auch mal, wo du die Ellenbogen ausfahren musst und auch mal dich durchsetzen darfst und kannst und auch solltest. Ja, und das war dann am Anfang natürlich bei mir auch der Fall.
Musstest du vieles einbüßen, was man sonst so als junger Mensch macht? Oder warst du so fokussiert auf das Ziel, Fußballprofi zu werden, dass dir das eigentlich egal war?
Beides. Also ich muss sagen beides, weil natürlich ist es so, wenn du dann am Wochenende mit den Jungs unterwegs bist und Fußball spielst, gerade wenn du dann in das Alter kommst, wo dann auch andere Sachen natürlich eine Rolle spielen, sage ich mal so, dann kannst du nicht mit deinen Freunden, die du dann auch noch hattest zu Hause oder so, kannst du nicht einfach auf Party gehen immer. Das geht natürlich dann nicht. Deswegen büßt man natürlich gewisse Sachen ein, die andere Leute dann auch eher haben. Aber ja, also ich würde es immer wieder so machen, ganz ehrlich. Also die Chance zu haben und den Wunsch hinterher zu eifern, Fußballprofi zu werden, das gab mir viel, viel mehr, als dass ich quasi alles das andere jetzt ja zu genießen wusste auch. Natürlich war man auch jung und man hat auch die und da war man auch unterwegs, aber jetzt jede Woche ging das natürlich nicht, aber ja, ich würde es immer wieder so machen.
Du hast gesagt, im Fußballmanager, da kümmerst du dich auch um die jungen Talente. Wenn du jetzt ein echtes Talent vor dir hättest, aufstrebender Fußballprofi, welchen Tipp würdest du dem geben?
Demütig sein. Demut ist, glaube ich, das Wichtigste, was man im Fußball hat. Immer demütig sein, viel, viel arbeiten, auch mal mehr machen als die Konkurrenz oder als die anderen Spieler. Und vor allen Dingen immer auch, wie soll ich das sagen, seine Ziele verfolgen, aber nicht mit allem, was, also nicht nur an sich selber denken dabei, sondern immer diesen Teamgedanken haben, weil ich glaube, die Zeit für jeden Einzelnen kommt und dafür ist er auch selber verantwortlich. Wenn er daran arbeitet, wenn er daran glaubt, dann wird er auch irgendwann belohnt. Mhm. Irgendwann wird jeder im Leben belohnt. Manchmal früher, manchmal später, aber das ist so das, was ich immer mitgeben würde, dass man immer demütig an eine Sache rangeht und auch gerade von den älteren Jungs sich mal einen Rat abholt und da auch mal zurücksteckt.
2010 bist du zum Nachwuchsbereich von Hansa Rostock, in den Nachwuchsbereich von Hansa Rostock gekommen und hast dann da 3 Jahre später auch deinen ersten Profivertrag unterschrieben. Hast dann auch so Rollen gehabt wie Kapitän, Vizekapitän, generell in deiner Karriere häufiger mal. Warum warst du der Geeignete für diese Rolle, für diese Führungsspielerrolle? Was würdest du sagen? Warum wurde dir dieses Vertrauen oft geschenkt?
Da müssen Sie vielleicht die Leute fragen, die sich dafür ausgesprochen haben oder die mich damals dazu gemacht haben oder in den Phasen. Prinzipiell würde ich, wenn ich mich jetzt selber einschätzen würde, halt genau, was ich auch vorhin schon beschrieben habe. Ich bin ein Motivator, ich bin ein Spieler, der auch mal was anspricht. Aber vor allen Dingen ein Mensch, der immer positiv denkt, der versucht zu pushen, zu motivieren, versucht auch, ein bisschen die Jungs auch zu kitzeln vielleicht in verschiedenen Sachen. Und vielleicht ist es der Punkt, der dann auch dafür sorgt, neben meiner fußballerischen Sache, dass ich auch ein Spieler bin, der auf dem Platz dann halt auch mal grätscht, der auch mal irgendwo auch zeigt, okay, pass auf, ich versuche die Jungs jetzt mitzureißen oder ich muss die Jungs jetzt mitreißen. Vielleicht ist das der Punkt, der mich dahin gebracht hat.
Genau, du klingst auf jeden Fall sehr zielstrebig, dass du immer irgendwie dieses Ziel vor Augen hattest. Aber gab es irgendwann auch mal Zweifel, ob es klappen würde mit der Profikarriere?
Ja, es gibt prinzipiell, glaube ich, egal ob in der Jugend oder auch danach, immer wieder Zweifel, wo geht der Weg jetzt hin? Ne? Man hat dann immer nur links und rechts, für welchen Weg entscheidest du dich oder welcher Weg ist vielleicht der bessere? Aber nichtsdestotrotz, ja, in der Jugend war es dann auch so. Ich habe meinen Profivertrag geschrieben, dann bist du verletzt, dann wirst du Profi und bist verletzt. Was passiert dann? Ich habe ein Dreivierteljahr warten müssen auf ein erstes Profispiel, habe da auch viel arbeiten müssen und gefühlt nach anderthalb Jahren war das erstmal auch ein Schock, als ich damals in Rostock als wir Vertragsgespräche hatten und sie sich das ganz anders vorgestellt hat, als ich mir das vorgestellt hatte. Und dann machst du den nächsten Schritt und denkst darüber, boah, was passiert jetzt, was machst du jetzt? Und dann sage ich ja, dann bin ich zurück nach Jena gegangen und das war in der ganzen Zusammensetzung, in der ganzen Sache, was mein Ziel war, auch der beste Schritt, den ich damals hätte machen können, um wieder Anlauf zu nehmen, um doch in den ganz großen Fußball dann irgendwo zu kommen, wenn man davon reden kann.
Deine heutige Frau Angelina, die ist im Reitsport unterwegs und auch schon ganz lange. Wie hilfreich war das, dass du eine Partnerin hattest, die da Verständnis für mitbringt, für Leistungssport und eben auch Erfahrungen da drin hat?
Ja, das ist immer wichtig, wenn es dann auch um Erfolg geht, wenn es um Misserfolg geht, auch gerade wenn man jemanden hat, der sich auch damit auskennt, mal Rückschläge zu erleiden. Das ist, glaube ich, dann extrem wichtig, wobei man da auch immer noch einen gewissen Unterschied machen muss von einem Einzelsport mit einem Tier, vor dem ich riesen Respekt habe, und einem Mannschaftssport. Das ist dann trotzdem noch ein bisschen ein Unterschied, ne? Aber prinzipiell, was dieses ganze diesen ganzen Umgang mit Misserfolg, mit Erfolg angeht, und da ist es schon hilfreich gewesen, auch mal einen Partner zu haben, der einem entweder Mut zuspricht oder der auch einmal vielleicht ein bisschen runterzieht und auch mal wieder sagt, hey, jetzt ne, bleibt man ein bisschen auf dem Boden, so in die Richtung. Ne? Das tut auch mal gut. Und dahingehend war das schon oder ist es immer noch extrem wichtig.
Ist deine Frau noch im Reitsport unterwegs?
Ja, immer mal wieder. Die hat das natürlich aufgrund der Schwangerschaften, aufgrund der Kinder etwas, ja, erstmal ad acta gelegt gehabt. Letztes Jahr aber dann schon wieder ein bisschen mehr eingestiegen, war dann auch schon auf internationalen Turnieren sogar wieder unterwegs in Holland. Ich glaube auch, dass dieses Jahr wieder ein Schritt kommt, dass sie da wieder mehr rein möchte und mehr auch ja wieder das fokussieren sollte. Da bin ich auch froh darüber, weil ja dieses Talent dann noch da ist. Und ja, ich hoffe, dass sie da auch wieder schnell den Fuß in die Tür bekommt.
Du hast angesprochen, Comeback bei Jena. Später bist du dann nach Paderborn gegangen, dann Ingolstadt. Welche deiner Stationen, würdest du im Rückblick sagen, haben dich am meisten geprägt?
Vielleicht sogar die Station hier.
Eintracht.
Ja, also in Ingolstadt war es so, in Paderborn war es, fangen wir mal in Paderborn an, da war es natürlich so, ich bin in die Zweitliga gekommen als Regionalligaspieler, noch sehr, sehr jung, wir sind direkt abgestiegen. Dann irgendwann natürlich unter Steffen Baumgart und Daniel Scherning dann wieder aufgestiegen. Sensationelle Zeit, super Saison gehabt. Danach in Ingolstadt war es dann so, ich habe 3 Jahre Relegation gespielt, Aufstieg nicht geschafft, Aufstieg geschafft. Und dann kommst du oder willst du zu einem Verein gehen, der diese extreme Tradition hat. Und das war hier einfach gegeben. Ich wollte hier zur Eintracht kommen. Und wenn ich jetzt die letzten Jahre dann hier Revue passieren lasse, es gibt sehr viel Auf und Ab. Es gibt immer wieder Diskussionen in um den Verein. Es gibt immer wieder auch nicht immer nur positive Seiten. Und trotzdem ist es am Ende so, dass ich extrem viel Spaß habe hier. Und wir sind im ersten Jahr direkt aufgestiegen, haben seitdem immer die Klasse gehalten. Von daher glaube ich, dass diese Zeit auch in diesem Verein mit den Leuten drumherum auch, die ich auch kennenlernen durfte, mich extrem prägen.
Aktuell seid ihr auf Tabellenplatz 16 mit aktuell 3 Punkten Rückstand auf Preußen Münster und damit zu den Nicht-Abstiegsplätzen. 7 Spiele stehen in dieser Saison noch an, also theoretisch 21 Punkte könnt ihr noch einsammeln. Wie optimistisch bist du in Sachen Klassenerhalt?
Extrem optimistisch, weil ich weiß, was wir für Qualitäten in der Truppe haben können. Sicherlich haben wir das in den letzten Wochen und in den letzten Monaten auch nicht immer abrufen können, aber nichtsdestotrotz bin ich da sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir am Ende hoffentlich auch nicht den 16. haben, sondern einen 15. Platz noch holen werden.
Am Freitag geht es ja schon weiter, da empfängt ihr abends, bestimmt dann bei Flutlicht dann gegen Ende, mit dem SC Paderborn den Tabellenvierten im Eintrachtstadion, der mit 1 Punkt Rückstand auf Kaiserslautern ja sicherlich auch noch Ambitionen hat, zumindest in die Relegation dann zu kommen und um den Aufstieg spielen möchte. Wie schätzt du die Chancen ein am Freitag? Du hast schon gesagt, die Tendenz geht auf jeden Fall nach oben, das können wir glaube ich alle unterschreiben nach dem Hertha-Spiel in Remis ist da auf jeden Fall eine Steigerung. Wie schätzt du die Aufgabe am Freitag ein?
Ja, es ist sicherlich ein schwerer Gegner, ein starker Gegner, der auf uns zukommt. Ich glaube, jeder, der den SCP, ich natürlich ein bisschen mehr als mein ehemaliger Verein, der die auch verfolgt, eine Mannschaft, die natürlich extrem spielstark ist. Aber ich glaube, im Hinspiel haben wir das schon gut dort gemacht. Da haben wir nur 0 gespielt, waren dann sogar hier und da vielleicht ein bisschen näher am Sieg dran als sie sogar, wenn man das mal so sagen darf. Deswegen bin ich auch optimistisch. Freitagabend Eintrachtstadion, da haben wir schon schöne Spiele erlebt und ich hoffe, dass das jetzt auch diese Woche der Fall sein wird.
Ja, ich glaube, die Statistik, die spricht für euch. Ne? Abendspiele, Flutlichter, sind wir, glaube ich, optimistisch, dass das was wird.
Ja.
Dein Vertrag, der läuft bis Ende Juni. Seit 2021 bist du bei der Eintracht. Ich glaube, auch im Juni mal angefangen hier. Und danach, wie geht es dann weiter? Könntest du dir vorstellen, bei der Eintracht zu bleiben? Gibt es da schon Gespräche vielleicht?
Na, wir sind jetzt erstmal der Fokus. Liegt jetzt erstmal auf den restlichen Spielen. Ich glaube, dass das die oberste Priorität ist, dass wir die in der Liga bleiben und dann wird alles Weitere sicherlich kommen, beziehungsweise alles Weitere dann so kommen, wie es soll. Prinzipiell weiß man, habe ich auch schon gesagt, extrem viel Freude in diesem Verein. Und deswegen müssen wir jetzt mal gucken, was im Sommer dann passiert.
In dem Zusammenhang fragt auch Mario auf Instagram, würdest du denn auch mit in Liga 3 runtergehen?
Ja, wie gesagt, darüber mache ich mir überhaupt noch keine Gedanken. Also das sind Sachen, mit denen ich mich nicht beschäftige, weil für mich ist das oberste Ziel und auch daran arbeite ich und daran arbeiten wir als Mannschaft, dass es zu diesem Szenario und nicht kommen wird und wir uns darüber auch keine Gedanken machen brauchen.
Morgen am 2. April, dein Geburtstag, 31 Jahre wirst du alt oder jung, je nachdem, wie man es betrachtet. Was möchtest du als aktiver Spieler denn noch erreichen? Was ist so dein Traum, was du noch mal machen möchtest?
Ja, prinzipiell jetzt in der nächsten Zeit ist das erstmal der Klassenerhalt, habe ich gerade schon oft genug gesagt. Das oberste Ziel, dann danach schaue ich, was kommt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich bin kein Spieler, der jetzt nochmal in die Bundesliga wechseln wird. Nicht falsch verstehen, das wäre natürlich ein Riesentraum und Wunsch für mich, aber ich bin auch realistisch, was das angeht. Deswegen, ja, es gibt immer Sachen, ich möchte einfach gesund bleiben. Ich möchte noch am besten so viele Spiele wie möglich machen. Ich habe schon ein paar auf dem Buckel. Ich hoffe, dass da noch, egal in welcher Liga, dann auch ein paar dazukommen und dann ja noch hoffentlich noch ein paar Jahre geht.
Robin Krause, herzlichen Dank für deinen Besuch heute hier im Studio. Zum ersten Mal persönlich bei Radio Okerwelle. Vielen Dank für deinen Besuch. Viel Erfolg für den Rest der Saison. Natürlich dir persönlich, aber auch der gesamten Mannschaft. Wir drücken alle verfügbaren Daumen.
Dankeschön und danke für die Einladung. Schönen Abend noch.
Ja, gleichfalls. Dir auch. Genau. Und das war's auch schon mit Eintracht Intim für heute. Schaut mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Instagram, Facebook. Da gibt's dann Fotos von der Sendung am Donnerstag. Wie gesagt, die Wiederholung. Und danach gibt es die Folgen wie immer als Podcast zum Nachhören. Die nächste Ausgabe, die folgt in 4 Wochen am 29. April. Und bis zum 29. April, da wünscht euch Markus Hörster eine schöne blau-gelbe Zeit. Macht's gut.
Radio Okerwelle. Das Radio für die Region Braunschweig.